Recruitment on the Road, dein Podcast mit Themen, Trends und Stimmen aus der Staffing-Branche. Herzlich willkommen wieder bei Fakten und Flurfunk mit Simone Straub und meiner Wenigkeit
und André Sola.
Genau. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr reinhört. Es ist das letzte Format dieses Jahr. Simone, an der Stelle vielen Dank, dass du diese Initiative da auf dich genommen hattest und gesagt, wir müssen das vertonen. Das haben wir super gemacht. Ich habe super viel Feedback bekommen auf unsere Fakten und Flurfunk. Gutes, also auch schlechtes, da haben wir ja drüber schon gesprochen. Aber ich finde, wir haben da ein ganz cooles Format hinbekommen, was super viel Wert trägt und viele Leute gibt, die reinhören und viele Leute, die mich ansprechen und sagen, das ist ein super Format, macht das unbedingt so weiter. Das gibt mir so einen Light-Touch, Einblick in die Branche. Also während mein Newsletter, das heißt der Staffingpreneur, eher für die Entrepreneure im Staffing ist, ist, glaube ich, unser Format nochmal so, es kann auch ein Consultant hören, das kann auch ein Manager hören, kann auch ein Recruiter hören, und einfach so ein Look and Feel zu bekommen, was an der Branche los ist, ohne sich jetzt irgendwelche tiefen Analysen reinziehen zu müssen. Also danke an der Stelle nochmal.
Ja, also ja, trifft mich jetzt ganz überraschend, aber definitiv sehr gerne.
Die Weihnachtszeit ist das Zeit der Nettigkeiten, also genieß es. Ja. Bin ja sonst nicht so nett.
Der Dank geht zurück, dass du dich drauf eingelassen hast. Letzten Endes ist es ja sehr, sehr viel Vorarbeit, auch von deiner Seite. Aber tatsächlich, ich glaube, es ist tatsächlich eine sehr gute Kombi. Einfach so dein Blick auf die Themen, mein Blick auf die Themen, auch nochmal wirklich aus der operativen Praxis, weil ich ja sehr eng auch mit Personalberatern wirklich im Daily Business arbeite. Und auch dieser Versuch, den du jetzt auch in diesem Newsletter gemacht hast, also der erfolgreiche Versuch, das, was wir da hören, auch von Zahlen, Daten, Fakten in konkrete Aktionen auch umzuleiten. Also was bedeutet das ganz konkret für den Alltag? Ich denke, das ist auch das, wo der Mehrwert von diesem News-Kanal, von diesem Podcast-Format liegt und so ein bisschen Schnack drumherum. Ja, haben wir gut hingekriegt. Können wir uns mal loben. Genau, nun, da wir der Nettigkeiten und das Lobhudelei ausgetauscht haben, lass uns doch mal gucken. Du hast wieder sehr viel Zeit auch investiert und dieser Marktlage-Newsletter vom Dezember 2025 ist ja auch so ein bisschen so ein Ganzjahresrückblick. Jetzt habe ich auch gerade überlegt, wie wir da durchgehen wollen, weil die treuen Hörer der Folge, die wissen natürlich schon einiges und haben ein gutes Fundament. Es kann aber auch sein, dass jetzt mit dieser Folge ein Zuhörer, eine Zuhörerin das erste Mal dabei ist. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, André, wie sollen wir es machen? Wollen wir nochmal so einen kurzen Rundumschlag all over oder?
Ja, ich würde zum Anfang gerne die Eingangsfrage stellen an unsere Zuhörenden. Jetzt hört ihr uns ja immer, jetzt wäre es auch mal Zeit, ein bisschen Feedback zu geben, vielleicht uns zu sagen, wie ihr den Staffing-Markt für 2026 einschätzt. Ich habe in meinem Newsletter 4 Möglichkeiten aufgenommen. Rückgang, es wird noch härter, Stagnation, Seitwärtsbewegung, Aufschwung oder unsicher. Also wenn ihr uns da mal euer Feedback dalasst, wie ihr die Marktlage seht und wie ihr das denkt, was ich schreibe oder was wir hier diskutieren, das würde mich interessieren, weil unser Geschenk ist das Feedback an der Stelle. Und tragt euch gerne mal auf den Newsletter ein oder schreibt sie in den Captions oder in den Post auf LinkedIn, damit wir mal eure Marktlage bekommen. Also vielleicht den Vorausblick, dem Rückblick voranfolgend, weil ich glaube, das ist ja immer das Relevante, Simone. Jetzt ist 2025 fast vorbei. Es war ein hartes Jahr, aber mein Vorausblick für 2026 ist, dass es ein Aufschwung, und das schreibe ich ja auch in den Newsletter, in selektiven Branchen gibt. Also jeder kennt dieses mittlerweile, oder die, die es noch nicht gelesen haben, die kennt es nicht, aber den Zusammenhang vom Bruttoinlandsprodukt zu Arbeitsmarkt, zur Staffing-Firma und dass wir progressiv reagieren. Also wenn wir ein bisschen Wachstum haben, dann schlägt sich ein starker Wachstum in unserer Branche durch. Und das kann man natürlich jetzt auch selektieren, wenn man nicht das Bruttoinlandsprodukt für das gesamtdeutsche Umfeld nimmt, sondern ein Wachstum in einer Branche, beispielsweise Defense ist jetzt das Beispiel, wo ich mich gerne gerade damit beschäftige. Dann gibt es in diesen Wachstumsbranchen die gleichen Mechanismen wie in 2023, 2022. Das heißt, es gibt viele Stellen, es gibt einen Kandidatenmarkt, internes Recruitment kommt damit nicht klar, das zu rekrutieren. Headhunter, Personaldienstleister, Personalberater, Personalvermittler werden beauftragt und die Rate von den Anteil, was wir von den offenen Vakanzen besetzen, geht nach oben. Und zwar normalerweise in einem normalen Jahr machen wir so 20-25% aller offenen Vakanzen. Und in einem solchen Jahr oder in so einer Branche kann das dann 40-50% sein. Das heißt, unheimliches Wachstum für die Branche. Und da habe ich 5-6 Branchen rausgearbeitet, wo ich denke, dass es im nächsten Jahr so passieren wird. Also dieses Mal ein bisschen andersrum, haben wir mal mit einem Ausblick gestartet.
Ist das so? Also im Newsletter waren ja schon die, du meinst jetzt hier in dieser Podcast-Folge sozusagen.
Genau, ja. Also normalerweise gucken wir immer erst und dann in den Status Ausblick. Und dieses Mal haben wir mit einem Ausblick gestartet.
Ja, stimmt. Dann würde ich aber trotzdem vorschlagen, diejenigen, die sagen, ich habe noch nie eine Newsletter von André gelesen, in den Shownotes vom Podcast ist nochmal die Verlinkung zum Stuffingpreneur. Wenn du, ich weiß gar nicht, man kann da glaube ich nur die aktuellen dann oder die zukünftigen bekommen, ne? Wenn du rückwirkend noch den letzten Newsletter haben möchtest, dann machst du dir einfach und schreib den Thomas André Sola über LinkedIn an.
Da muss man nur runterscrollen, da sind eigentlich alle mittlerweile erfasst. Hat ein bisschen gedauert, weil man auf der Plattform nur 2-3 pro Tag erfassen kann, aber mittlerweile sollte eigentlich alles da sein, wenn es mich nicht täuscht.
Echt? Gibt es da ein Login? Ich habe mich da irgendwie nur registriert und kriege jetzt immer fleißig die Newsletter, aber kann man sich da auch einloggen sozusagen?
Ja, du kannst dich dann, wenn du einmal registriert bist, kannst du anmelden und dann gibt es hier dieses Fenster, was du siehst. Ich sehe jetzt hier gerade das letzte am 7. Oktober Podcast mit Max Kraft. Ah, ja. Und wenn du dich dann anmeldest, dann geht es ganz weit runter. Bis zum ersten Podcast, bis zur ersten Marktlage, bis alles.
Aha, sehr gut. Also ich bin mir sicher, dass der ein oder andere...
Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ja, wahrscheinlich geht es ganz anderen
geklickt
ganz anderen auch so.
Genau, E-Mail hinfort gegeben hat und good to know, ja, dass man da eben tatsächlich auch in die Vergangenheit gucken kann. Nee, schön, weil dann können wir uns ja so diese Standardthemen sparen zur wirtschaftlichen Entwicklung. Vielleicht so eine kleine Zusammenfassung, André, du hast die Daten ja aus dem FF. Du hast es ja makroökonomisch, fiskal, wirtschaftspolitisch und Ausblick konjunkturell aufgearbeitet. In a nutshell, wie würdest du 2025 zusammenfassen mit dem Sprungbrett?
Stagnation.
Und woher kommt die positiven Gedanken für nächstes Jahr? Wenn du sagst, 6 Branchen, die gucken wir uns natürlich gleich an. Aber wenn du sagst, der Aufschwung kommt, woraus leitest du das ab?
Also erstmal gibt es so ganz viel kleine, die jetzt noch nichts Großes an sich von alleine sagen, Indikatoren, die sich bewegen, Inflation sinkt, Löhne steigen, das ist schon mal makroökonomisch eine gute Entwicklung, wenn es andersrum wäre, wäre es eher schlecht. Die Geschäftserwartungen, die man sich in den Ifo-Indexen anguckt, sind auch, je nach Branche, aber gesamthaftlich haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, leicht positiv. Und natürlich ist jetzt die große Erwartungshaltung, das Investmentpaket von der Bundesregierung, was jetzt scheint langsam durch die deutsche Bürokratie durchzusickern und dann auch anzukommen. Und dann haben wir letztes Mal drüber gesprochen, einen keynesianischen Impuls. Und der wird kommen in bestimmten Branchen und der wird uns ein bestimmtes Art von Wachstum verleihen. Wie groß es sein wird, weiß man nicht. Es gibt Prognosen zwischen 0,9 und 1,5%. Also das in der Perspektive zu setzen. Dieses Jahr werden wir bei 0,0 oder 0,1 oder 0,2% Wachstum rauskommen, je nachdem, wie das Weihnachtsgeschäft noch läuft. Das sind die Forecaster auch ein bisschen unterschiedlich. Aber wir haben eigentlich eine Stagnation gehabt und von diesen 0,2, sagen wir jetzt mal, auf 1 ist dann schon eine Verfünffachung von dem, was wir dieses Jahr erlebt haben. Und wenn wir eine Verfünffachung im BIP-Wachstum haben, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dann schlägt sich das wesentlich positiv auch wieder auf die Rekrutierung, auf den Arbeitsmarkt und am Ende des Tages auf die Rekrutierung durch. Also es gibt viele kleine Anzeichen, dass es gut wird. Und eine Kurve, die mir aufgefallen ist, die haben wir noch nicht gehabt. Wir gucken ja immer in Contracting, Arbeitnehmer, Überlassung und Perm. Aber wenn wir uns die mal anschauen oder ein bisschen erklären, Simone, also erstmal die Lage in der Staffing-Branche, also die IFO-Geschäftserwartungen gehen in unserer Branche auch leicht hoch. Aber wenn mich jetzt diese Perm, diesen Jahresvergleich, den habe ich mal neu angestellt Und zwar ganz unten, wenn du in den Newsletter reinscrollst, haben wir doch immer die Chartdynamik, die wir auch auf der Staffing Pro mal besprochen haben, wo sich viele vorstellen, nicht vorstellen können, ja, dass die Stellenanzeigen vor Corona, über dem Vor-Corona-Niveau sind.
Mhm, ja.
Und wenn ich jetzt diese Tabelle, die ja von Indeed stammt, nochmal auf Year-to-Year umstelle, das heißt immer den Vorjahreswert als Referenz nehme und nicht 100, also dieser Wert zum, wann war das, Februar 2020, dann siehst du halt, wie der Perm-Markt sich durch so eine tiefe Bewegung durchbewegt hat und jetzt auch wieder leicht anzieht. Ja. Siehst du die Tabelle, die ich meine?
Ja, ja, also ich sehe die
mit
Tabelle.
Den großen Buckel. Mhm. Und als mir das aufgefallen ist, dachte ich mir, oh, das ist eine Kann schöne dran. Tabelle. Ja. Da lese ich jetzt ein bisschen Hoffnung rein, weil ich so ein Kurvenprofil sehe.
Ja.
Also wir sind am unteren rechten Ende vom sehr langgezogenen U und befinden uns in einer Aufwärtsbewegung. Siehst du das?
Ja, ja, ich sehe das. Da fällt mir gleich noch die Frage ein, das wolltest du ja auch mit Indeed mal klären, woher die Stellenmarktdaten kommen, ob das jetzt nur Indeed-Marktdaten sind, weil wir da auch eventuell vermutet hatten, wenn Indeed noch nicht so stark war, sind noch nicht so viele Stellen dort ausgeschrieben worden. Wie
genau,
ist ja die Antwort?
Gemacht. Ich war auf der Indeed Future Works in Düsseldorf und habe die wunderbare Virginia getroffen, die eine Ökonomin ist, die diese Zahlen analysiert. Und sie sagt, sie nehmen natürlich nicht nur die Indeed-Stellenanzeigen, sondern sie nehmen alle Marktdaten, die zur Verfügung stehen und lassen denen ein Makromodell einfließen und fahren da dann ihre Abfragen. Sie hat mir auch mehr erzählt von dem, was sie machen. Wirklich faszinierend, wirklich die einzige belastbare Datenlage in Amerika. Also in Amerika machen die noch wesentlich mehr. Da gucken die auch auf Branchen, also Branchenentwicklung.
Mhm.
Übrigens alle außer Defense. Das finde ich auch spannend. Sie betrachten nicht die Defense-Branche aus ethischen Gründen.
Mhm.
Aber da kannst du, wenn du in diesen, ich habe dir da mal den Link geschickt, wenn du da Amerika auswählst, kannst du dir die Branchenentwicklung angucken. Und sie meinte, es ist nicht 100% gleich, aber ähnliche Branchenentwicklung in Amerika wie in Deutschland. Also man kann es so als richtungsweisend sehen. Aber die Antwort, um deine Frage zu beantworten, sie machen alle Daten, die zur Verfügung stehen und auf dem Markt sind, nicht nur die Indeed-Daten.
Ja, genau. Am Ende ist es aber dennoch einfach eine Subsumption von Bereichen, Branchen etc., ne, weshalb es durchaus sein kann, dass manche Bereiche, wenn zum Beispiel im IT-Bereich Unternehmen drauf gucken und sagen, what? Das empfinde ich überhaupt gar nicht so. Ne? Und wenn wir dann IT im Detail angucken, ist die Kurve, ja, hast du, glaube ich, geschrieben, 40% unter Vor-Corona-Niveau. Mhm. Aber es gibt natürlich dann andere Bereiche, die entsprechend besser performen, die dich ja am Ende auch zur Conclusio bringen lassen, dass eben 2026 gerade in bestimmten Bereichen es eine sehr, sehr positive Entwicklung geben wird und eben andere Bereiche sich nicht so gut entwickeln oder weiterhin eben rückläufig sind. Und da muss man eben auch ganz klar schauen, auf welche Themen positioniert man sich, worauf fokussiert man sich und was lässt man vielleicht auch besser hinten dran. Und da hattest du ja dann auch über den Hays Fachkräfteindex gesprochen.
Genau, den habe ich auch mal wieder aufgeführt, den hat man schon mal. Da kommt alle,
ja, das sind ja auch nur Stellen, nur in Anführungsstrichen Stellenentwicklungen, ne? Die Nachfragesituation übergreifend nach Branchen und Zeitraum.
Genau.
Ich gucke gerade
rein,
haben
halt
diesen Branchenfaktor,
den wir im Indeed in Deutschland nicht haben. Und deswegen habe ich den da mal gebracht, damit man das auch ungefähr einschätzen kann.
Ja, und sieht dann halt gewisse Entwicklungen, ne, von bestimmten Bereichen, woraus du dann auch die Ableitung getroffen hast, dass speziell die 6 Themen öffentliche Verwaltung, Bau, also Construction and Property, Defense, Energie, Energieausbau, Halbleiterindustrie und Life Science Industrie die Bereiche sein werden, die sehr stark auch im nächsten Jahr dann sich positionieren,
ja,
weil sie eben zum Teil auch vom Sondervermögen profitieren.
Genau,
ne?
Und da habe ich eine Betrachtung gemacht, die fand ich auch ganz interessant. Ich schreibe gerade einen weiteren Artikel darüber. Ich war ja auf dieser Indeed Futureworks und habe mit einigen, also sind da sehr viele HR-Leute unterwegs, habe mich mit denen auch mal unterhalten. Und wenn du so zum Beispiel jetzt die Defense-Branche anguckst, da wird gerade gesagt, sie wächst bei 5%. Aber wie immer mit Statistiken, wir sind ja in der Vergangenheit bezogen und da wird jetzt beispielsweise das Jahr 2024 angeguckt. Also es hat noch gar keine Daten für 2025, weil das Jahr noch nicht vorbei ist. Aber mein Forecast ist, dass die Defense-Branche mit 25-30% in diesem Jahr gewachsen ist. Das heißt, wir leben da sehr stark in der Vergangenheit, haben keine guten Daten, Wachstumsdaten, und wird total unterschätzt. Die Leute, die in dem Bereich drin sind, die können sich vor Anfragen nicht retten.
Okay, spannend. Ja, weil du hast hier auch reingeschrieben, ne? Defense mit dem stärksten Wachstumsraten von über 30%. Worauf beziehst du dich dann, wenn du sagst, die offiziellen Stellendaten sind eher aus 2024? Naja,
ich habe da mit so ein paar Leuten gesprochen, die alle nicht zitiert werden wollten auf der Messe. Das Defense-Industrie ist wirklich eine ganz andere Industrie. Also da bin ich definitiv ganz schlecht aufgehoben mit meiner Art und Weise, den ich so am Tag lege. Und die haben mir halt alle erzählt. Ich habe sie immer gefragt, wie viel habt ihr dieses Jahr Stellenwachstum gemacht? Und da war das Meinungsbild alles zwischen 20-40%
Mitarbeiterwachstum. Also jetzt alle auf Defense? Sollten wir jetzt alle auf Defense setzen, weil du jetzt gerade so die Anmerkung gebracht hast, ist vielleicht auch ein kulturelles Thema. Ja, ich habe halt einfach, also die Wahrnehmung von der Verteidigungsindustrie aus meiner Sicht ist natürlich ja schon sehr aufwendig, da auch reinzukommen. Ne? Da gibt es wahrscheinlich auch einiges an Regularien und Listungsprocedures, bevor es da losgehen kann.
Genau, also wie gesagt,
wobei es scheint ja möglich zu sein. Also es gibt ja auch Unternehmen, die auch neuer ins Thema reingekommen sind.
Ja, ich empfehle da zum Beispiel mal den Podcast mit Sebastian Hufer von den Falken. Die machen Defense, aber er sagt, er macht Defense, aber wenn du genau hinhörst, ich glaube, wir haben darüber schon mal gesprochen, ich bin mir nicht sicher. Ich habe ja gedient, ich war bei der Bundeswehr. Ich wollte mein Leben lang immer Berufssoldat werden, bis ich dann bei der Bundeswehr war.
Hast dir nichts sagen lassen wollen,
oder? Ja,
das
war ein Problem.
Das war dann schwierig.
Ich habe ein Autoritätsproblem und das hat man bei der Bundeswehr ganz schlecht. Das tut ganz, ganz doll weh, wenn man ein Autoritätsproblem hat. Auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte, in einer militärischen Einheit kämpfen 20% und die anderen 80% sorgen dafür, dass die 20% arbeiten können. Und genauso ist es der Rüstungsindustrie. 20 oder ein bisschen mehr, nagel mich da nicht fest, ist der Kernbereich und 80% sind IT, Support, Projektmanagement. Und da gibt es sowas wie eine Sicherheitsüberprüfung. Ich bin da jetzt auch kein Super-Experte in dem Defense-Sektor, aber mit dieser Sicherheitsüberprüfung kannst du dann zum SU2, heißt die beispielsweise, kannst du dann selbst auch eine Sicherheitsüberprüfung mit Temp-Mitarbeitern durchführen, was dir natürlich ein riesengroßes Bottleneck nimmt, wenn du, es gibt unterschiedliche Sicherheitsstufen, wenn du die alle zur Prüfstelle schicken musst und die schon 9 Monate oder 12 Monate im Voraus ausgebucht sind. Das heißt, du kriegst deine Temp-Mitarbeiter gar nicht in die Funktion, weil die nicht sicherheitsüberprüft sind, wenn sie nicht schon sicherheitsüberprüft sind. Das ist ein Kandidatenmarkt. Also die sicherheitsüberprüft sind, die sind alle schon in Lohn und Brot. Das heißt, der Recruiter muss dir jetzt relevante Profile aus anderen Branchen ansprechen und diese Sicherheitsüberprüfung bekommen. Und das bekommst du halt nur, wenn du die eigene Möglichkeit hast, die Sicherheitsüberprüfung durchzuführen. Und ich habe mal eine Marktrecherche gemacht. Das sind extrem wenige Unternehmen, die das haben. Also könnt ihr mich gerne ein Gegenteil davon beweisen, aber ich habe irgendwas zwischen 5 und 10 Unternehmen gefunden in Deutschland, die diese SUI2 haben und die dann diese Kernbereiche also viel schneller und viel flexibler bedienen können. Das heißt, ja, jeder kann in Defense, jetzt jeder kann an irgendeiner IT-Ausschreibung teilnehmen, aber in diese Kernrollen reinzukommen, ist fast unmöglich. Da muss man quasi so ein Unternehmen kaufen, wenn man das machen will, dass das hat und darüber über den Leverage dann gehen. Und wenn dann so große Defense-Unternehmen eine Ausschreibung machen, haben die jetzt, das haben die mir auch erzählt, haben die natürlich das Problem, dass die jetzt 136.000 Lieferanten haben, und nochmal 136.000 Lieferanten dazu, die jetzt alle Lieferanten werden wollen. Das heißt, das Thema MSP und APO gewinnt da zusätzlich an Gewicht, weil das sind immer an Hochvolumenmärkten sind immer MSP und APO sehr schnell mit dabei, die halt strukturell den Kunden dabei helfen, ihre Rekrutierung aufzugleisen. Und dann ist es natürlich schon toll, wenn man einen Dienstleister hat, der ein One-Stop-Shop ist, das heißt, der alle Profile beliefern kann und jetzt nicht nur ein IT-Supporter, der nicht im sicherheitsüberprüften Bereich arbeitet. Also so viel zu meiner Kenntnislage. wenn da irgendjemand dabei ist, soll er sich gern melden, dann schalten wir das nächste Mal in den Podcast mit dazu. Das fände ich sehr spannend.
Ja, du hast ja jetzt vor, hast dich ja jetzt gerade darauf bezogen, dass du gesagt hast, Temp-Mitarbeiter müssen sicherheitsgeprüft sein. Jetzt sind ja viele unserer Zuhörer ja eher im Perm-Bereich unterwegs oder im Contracting-Bereich. Das heißt, das würde ja da in gewisser Form wegfallen. Da wäre jetzt eher dieser Aspekt, dass man sagt, okay, diese umständlichen Listungsverfahren und das ein oder andere Unternehmen, was bereits MSP hat, was es dann anspruchsvoller macht in der Zusammenarbeit, oder?
Genau, also wenn man jetzt nur Perm betrachtet, glaube ich, ist das anspruchsloser, weil der Kunde, der den Kandidat dann einstellt, sozusagen die Sicherheitsüberprüfung übernimmt.
Ja.
Das heißt, da ist es weniger problematisch.
Aber es ist natürlich eine zusätzliche Vermittlungsschwelle, ne? Also wir hoffen natürlich alle, dass wir Kandidaten mit reiner Weste entsprechend vermitteln, aber you never know, also was sich dann da noch herausstellt. Und die Prozesse sind wahrscheinlich auch dann länger durch diese Sicherheitsüberprüfung, Kandidaten dorthin zu vermitteln.
Genau.
Okay, okay. Nun, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Dieser eine, ich glaube, zu den Daten an sich, du hattest diese neue Grafik erwähnt, die haben wir jetzt gerade besprochen. Ansonsten ist es ja schon spannend, du hattest dich dann eigentlich auf den Artikel bezogen, den du auf LinkedIn gepostet hast. Ich glaube, der hat relativ hohe Wellen geschlagen. Als ich den gesehen habe, habe ich gesagt, juhu, on point, aber einer hat es unten drunter kommentiert und es ist tatsächlich so, don't shoot the messenger, sagt man ja so schön. Also was soll man sagen? Ich meine, die Entwicklung ist ja so, es ist ja offensichtlich nachvollziehbar. Du hast es halt dann mit dramatischen Bildern und Schlagzeile on point einfach auf den Punkt gebracht. Ich kann mir aber vorstellen, dass der Markt das teilweise nicht so einfach genommen hat und so interessant, oder? Wie waren denn so die Reaktionen da drauf? Erzähl mal.
Ja. Also witzigerweise sind die komplett negativen Reaktionen ausgeblieben. Ich meine, dieses eine Kommentar mit Don't Shoot the Messenger ist ja total ehrenhaft gewesen von dem, ich glaube, es war ein Amadeus Fire-Mitarbeiter, der das geschrieben hat, verteidigt seinen Arbeitgeber. Und das finde ich auch absolut okay.
Aber ja gut, im Endeffekt, aber du bist doch der Messenger in dem Moment. Also ich finde es eigentlich eher supportive von dir, genau. Ja,
ja,
weil du sagst ja nur, was die Realität
erfunden,
ist.
Sondern ich habe nur das zusammengeschrieben, was mir alle Leute sagen.
Absolut.
Ja, und ich habe eine Vielzahl, gerade von den Unternehmen, wo ich gerade drüber gesprochen habe, Leute gesprochen, oder ich sage jetzt mal, Manpower ist also es ist ja normalerweise gar nicht so meine Welt. Also ich bin ja nicht in der Blue-Collar-Welt sehr stark verhaftet, aber gerade bei Manpower habe ich sehr viele Leute, die genau dieses Dinosaurierwesen beschreiben. Und ich habe das Dinosaurier auch nicht erfunden, sondern irgendjemand hat zu mir das gesagt, wir verhalten uns hier noch wie ein Dinosaurier und versuchen weiter vor uns hinzukrebsen mit alten Herangehensweisen und irgendwann wird es dann einschlagen und dann ist das Geschrei groß. Und dann dachte ich mir, das ist eigentlich eine schöne Bildgebung mit diesem Meteor, der auf die Industrie zujagt und die alten Dinosaurier, die dann umstehen. Diese drei, die ich da jetzt genannt habe, sind auch nur stellvertretend. Ja, ich möchte jetzt nicht den drei da in die Parade fahren. Ich glaube, da hatte ich jetzt Randstad, Amadeus Fire und Manpower erwähnt. Das kann man aber für alle anderen auch nehmen. Also für alle Großen, die sich nicht bewegen, die immer noch denken, es geht so weiter. Und vor allen Dingen, es gibt ja auch Große, die schon auf die Lage reagieren, die jetzt vielleicht noch nicht auf dem Technologisierungspfad sind, aber wenigstens ihre Hausaufgaben gemacht haben, wieder in den Profit reinzukommen, weil das ist elementar wichtig, um zu überleben. Und
ja,
die sich dann bewegen, die halt ein kleinerer Dinosaurier geworden sind, vielleicht immer noch ein Dinosaurier sind, aber im Moment wenigstens noch ein überlebensfähiger Dinosaurier sind. Und das ist die Gefahr, die ich sehe, wenn ich diese Bilanzen lese. Wenn der eine oder andere sich dir nicht schnell bewegt, dann wird es sehr kritisch im neuen Jahr für die.
Ja, also nehme ich genauso wahr.
Und das hört sich jetzt doof an, weil ich ja ein total sozialer Typ bin, Simone.
Aber Fakten, ne?
Ist so. In unserer Industrie haben wir nur eine große Sache, die wir bewegen können, und das ist leider in so einer Krisenzeit, das sind das unproduktive Mitarbeiter.
Mhm.
Und die müssen dann halt gekündigt werden. Und wenn sich ein Unternehmen damit sehr schwer tut, weil sie vielleicht einen sehr starken Betriebsrat hat, den sie nicht abgeholt haben, ja, es gibt auch gute Betriebsräte, dann sind sie sehr starr und dann gehen sie da auf ein selbst oder nicht selbstgewähltes Ende zu. Und es ist halt einfach so, wenn die Mitarbeiter nicht produktiv sind, egal ob man sozial oder nicht sozial ist, wenn die nicht zur Wertschöpfung beitragen, ist es in der Krise meines Erachtens nach, und da bin ich Kapitalist genug, muss man die Leute freistellen, weil am Ende des Tages das Wohl des ganzen Unternehmens da liegt. Ja. Hört sich vielleicht nicht so schön an in Deutschland, in der Schweiz kann man es leichter sagen, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist aber eine Realität.
Ja, ja. Ja, ist leider so. Auf der anderen Seite ist natürlich auch das Thema, mal reinzugucken, wie unterstütze ich denn überhaupt auch das Team, in die Produktivität zu kommen. Und das ist jetzt wahrscheinlich mittlerweile schon zu spät, sich darüber Gedanken zu machen. Da hat der ein oder andere auch von den Dinosauriern im Vorfeld schon ein bisschen was versäumt. Weil von denen, die da genannt werden, weiß ich, dass speziell einer jetzt im Bereich Training zum Beispiel nicht so gut ausgestattet ist. Und es
Aber welche denn?
Man du weiß es nicht.
Du musst nur sagen, Tyrannosaurus Rex, Triceratops oder Langhals.
Oh Gott. ich habe das Bild jetzt gerade gar nicht vor Augen. Aber grundsätzlich sage ich mal, ich glaube auch, kann sein. einen Punkt, den ich da auch nochmal gern machen möchte, den man da vielleicht auch vernachlässigt, den ich da auch in deinem Fazit vom Impost, aber auch beim Fazit im Newsletter vermisst habe. Also du schreibst jetzt im Post-Fazit, nicht warten, wer 2026 gewinnen will, braucht Fokus, variable Kostenstrukturen, Tech und eine klare Datenstrategie. Ne, im Newsletter war es dann auch nochmal mehr Digitalisierung, Automatisierung, mehr Datenkompetenz und Predictive Analytics, gleichzeitig stärkerer Fokus auf Beziehungen, Beratung, echte Partnerschaft und Kunden und Kandidaten. Was ich immer wieder einfach in der Praxis auch sehe, ist, was wir nicht vernachlässigen dürfen, dass auch die letzten Jahre, also bevor wir so in diese Rezession auch gerutscht sind, sag ich mal, jeder, der ein bisschen Passion hatte fürs Thema, erfolgreich sein konnte. Ne? Also da hat der Markt vieles verziehen, da musste man fleißig sein, ist an die Kunden herangetreten und hat entsprechend da auch seine Abschlüsse machen können. Ich observiere aber behind the scenes, dass auch dieser Punkt Best Practices, also wirklich auch, was braucht es denn, um produktiv zu sein? Da auch nochmal anzugucken, wie sind die vertrieblichen Prozesse, die vertrieblichen Strukturen, wie wird tatsächlich auch telefoniert? Ja, gerade jetzt auch in einer Zeit, wo es wahnsinnig viel Marktbegleiter gibt, die ebenfalls an den Markt eben rangehen, auch nochmal auf der Recruiting-Seite sich aufzustellen, also neben diesen ganzen Themen Daten, klar, Beziehung, Beratung, wirklich auch nochmal hinzugucken und zu sagen, in den Prozess zu gehen und Prozessexzellenz voranzutreiben und wirklich das zu tun, was auch notwendig ist, weil viele haben es einfach über reine Aktivität irgendwie hingebracht, aber jetzt, wo sich halt der Konkurrenzdruck erhöht, muss man schon ein bisschen smarter auch vorgehen einfach im Tun. Und da wird es dann eben auch relevant, dass man entsprechend Gesprächstechniken trainiert, dass man für sich die richtigen Vertriebskanäle raussucht, dass man gut argumentiert, hinhört etc. pp. Ne? Also all da muss auch entsprechend nachgeschult werden und ein Teil hat es auch einfach verpennt, seine Leute zu schulen. Gerade in der Zeitarbeit ist man da ja sehr opportunistisch irgendwie auch rangegangen und hat halt einfach angerufen, hallo, kann ich Ihnen helfen? Und dann war gut, ja. Aber das darf man, glaube ich, auch nicht vernachlässigen, wirklich, weil tu, was zu tun ist, also was überhaupt erstmal wichtig ist, um regelmäßig zum Beispiel wieder einen Auftragsstrom zu haben. Das ist schon wichtig und nicht kopflos, sondern eben auch mit Hirn. Na, ich weiß zum Beispiel auch von einem großen Player, der jetzt irgendwie die Newsletter in die Breite schießt und anstatt zu gucken, wie kann ich meine Qualität erhöhen, ne, wie kann ich es besser machen, einfach nur versucht, die Quantität zu erhöhen, mehr Newsletter rauszuschießen.
Also Newsletter mit Kandidaten.
Genau, genau. Und da stimmt aber das Matching gar nicht. Ne? Also man schickt dann wirklich in die Breite Newsletter mit Kandidaten, die eigentlich gar nicht zu den Ansprechpartnern oder Branchen passen etc. Es hat sicherlich in gewissem Maße auch wiederum was mit Daten zu tun, ne, und Technik, dass ich da entsprechend auch Relevanz erzeugen kann am Ende in den Versendungen. Aber das ist sowas, wo ich mir denke, wer glaubt denn heutzutage noch, dass reines Transaktionales, mehr Aktivität, einfach wenn es nicht funktioniert, mach einfach nur mehr, dass das noch funktioniert. Es funktioniert halt einfach nicht. Also
Mehr hilft mehr, Simone. Sagst du jetzt was anderes?
Viel hilft viel. Nicht immer.
Viel hilft viel.
Nee, also viel hilft viel nicht. Mehr hilft mehr, muss man tatsächlich sehen. Aber es ist immer ein Mix zwischen Quantität und Qualität. Ne? Natürlich, wenn ich super qualitativ bin, aber mir die Abschlagszahl fehlt, dann ist es zwar schön, dass ich qualitativ bin, aber keiner erfährt darum. Und andersrum. Ne? Also das muss immer die gesunde Mischung sein. Aber will ich auch nochmal sagen, ich weiß, es klingt boring, ja, wir stürzen uns lieber auf die fancy neuen Themen mit KI und so weiter und da ist natürlich auch ein Boost hintendran, gar keine Frage. Ergänzend einfach, erinnert euch an das, was eben auch notwendig ist und das sind nun mal auch teilweise die trockenen Daily-Business-Themen, ne, dass man da auch nochmal hingucken kann und einfach auch die Erfahrung des Kunden und des Kandidaten mit uns positiv macht, damit natürlich auch eine bessere Erinnerung sozusagen schafft an uns und damit natürlich dann auch die Nasenspitze vorn hat irgendwann.
Da hast du recht.
So.
Ich bin auf jeden Fall total froh. Das ist nämlich mein reichweitenstärkster Artikel dieses Jahr gewesen. Ich habe gerade mal geguckt. Wir kratzen an den 72.000 Impressionen und es geht weiter bergauf. Also irgendwie habe ich da die
Nerv.
Altbekannte und viel besprochene LinkedIn-Welle angetriggert. Irgendwie läuft er noch.
Ja, was ich dann ganz spannend fand, du hast es, glaube ich, dann in deinem Staffingpreneur-Newsletter hast du am Ende diese Umfrage positioniert und hast ja auf LinkedIn, glaube ich, auch noch eine draus gemacht, nämlich welches der kleinen, schnellen und anpassungsfähigen Säugetiere-Geschäftsmodelle interessiert dich am meisten? Boutique-Agenturen, Digital-First-Anbieter, Community-basierte Marken. Und da habe ich eigentlich gedacht, wahrscheinlich liegt es ja nahe, gerade zu diesen Themen, wo man noch nicht so viel drüber weiß, dass man da irgendwie mehr erfahren möchte. Aber witzigerweise, ich weiß nicht, wie es behind the scenes auf dem Staffingpreneur ausschaut, aber auf LinkedIn
wollen Boutique-Agenturen mit klarer Spezialisierung.
Ja, wollen die Berater mehr zu Boutique-Agenturen mit klarer Spezialisierung erfahren. Das ist ja eigentlich das, wo die Reise in der Vergangenheit auch schon hingegangen ist. Wir haben immer gesagt, spezialisier dich und wo sie ja offensichtlich auch in die Zukunft hingehen wird und wo viele ja irgendwie so ein bisschen eine Affinität dann dazu haben, zumindest deiner Follower.
Ich hatte so gehofft, dass sie alle schreiben, Community-basierte Marken mit content-getriebenen Approaches.
Ja, weil, das wäre ja was anderes,
ne? Das ist für mich eine der Quellen, wahrscheinlich verstehen die meisten Leute das nicht.
Ja,
weil das ist wirklich ein Differenzierungsmerkmal, wie man heutzutage. Also im Endeffekt ist das, was ich gerade mit meinem Staffingpreneur mache, ist sowas. Ja, das geht so in diese Richtung. Aber das ist für viele Staffer wahrscheinlich noch viel zu abstrakt.
Total. Also,
aber ja.
Wenn du möchtest, kann man da ja mal entweder einen eigenen Podcast oder im nächsten Podcast eine Kategorie draus machen, wenn du da so ein bisschen Behind the Scenes gucken lassen möchtest. Wobei es muss ja nicht Behind the Scenes Staffingpreneur sein. Es kann ja auch, wenn du sagst, abstrahiert auf die Personalberatung, hast du schon eine Idee, wie das aussehen kann. Mhm. Und du musst jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit da rein investieren. Dann können wir ja das nächste Mal drüber sprechen. Was meinst du?
Ja, ich folge natürlich dem Pol. Das heißt, jetzt ist gerade... Also ich würde gerne, dass 300 Leute abstimmen. Ich glaube, mir fehlen nur 15, also stimmt jetzt ab. Mhm. Und dann setze ich erstmal den ersten Punkt um in einem etwas längeren Post, dann den zweiten Punkt und dann den dritten Post. Also der kommt dann nachgelagert und wenn der dann raus ist, dann können wir das gerne aufnehmen und darüber mal sprechen. Weil für mich ist das dritte das interessanteste Thema von den drei.
Ja, weil es halt einfach neu ist. Ne? Es geht darum, das Thema auch mal neu zu denken. Deswegen musste ich so schmunzeln. Ne? Also neu ist community-basierte Marken. So halb neu die Digital-First-Anbieter und Boutique-Agenturen ist so das, was alle kennen, sich am meisten komfortabel fühlen und ja offensichtlich mehr Informationen haben wollen.
Wobei ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe gerade die Anja Nisch, die kennst du ja auch, über das Upscore-Netzwerk im Podcast gehabt. Der Podcast ist gerade rausgegangen. Also erstens mal wieder eine Frau im Podcast, das ist schön. Und zweitens hat sie ja mit ihren Humanen eine ganz krasse Reise hinter sich zum Digital-First-Anbieter. Mhm. Befinden sich gerade erst am Anfang der Reise, aber haben super spannende Ideen, wie sie ihre Sachen umstrukturieren und was sie noch alles erreichen wollen. Also das ist auch ein sehr interessantes Thema, weil es sehr komplex ist, es überhaupt richtig zu verstehen, wie es dann im Daily Doing wirklich aussehen kann und was es erleichtern kann und wie komplex es ist, aus einem bestehenden Geschäftsmodell, wo ja auch Netfee-Erwirtschaftungsdruck besteht, auf so ein Digital First umzuschwenken. Das ist schon interessant auch.
Ja, das stimmt. Wollen wir ein bisschen gossipen noch?
Mm, ja.
Und zwar von der Katrin Gernegroß von Solcom. Die hatte ja einen ziemlichen, ziemliche Bombshell fallen lassen. Vielleicht ganz kurz zum Bezug nochmal. Das ist jetzt ein Monat her. Die Katrin hat bei Solcom gearbeitet und hat auf LinkedIn einen Brief veröffentlicht von Solcom über eine Vertragsstrafe zum nachvertraglichen Wettbewerbsrecht. Sowas ist ja jetzt auch nicht unüblich, dass man das in Verträgen fixiert. Das Wettbewerbsverbot, habe ich jetzt gerade Wettbewerbsrecht gesagt, Wettbewerbsverbot, solche Klauseln eben in Verträgen fixiert. Diese wurde vom Landgericht, glaube ich, München für ungültig erklärt. Arbeitsgericht, wurde das Ganze ungültig erklärt und Solcom hat trotzdem die monetäre Strafe angefordert. Und Katrin hat das eben auch entsprechend geteilt, um all denen, denen es jetzt vielleicht nicht nur bei Solcom, sondern eben auch übergreifend so geht, die da Ungerechtigkeiten erfahren oder zumindest ja ähnliche Erfahrungen machen, meine Stimme und ein Gesicht zu geben. Und das hat ziemlich Wellen geschlagen, ne, wenn ich das so sagen kann. Sie hat auch zwischenzeitlich mal die Kommentarfunktion dann ausgemacht. Was hast du so dazu erlebt, gehört?
Ja, es ist ein sehr, 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 sehr kompliziertes Thema. Also ich habe davon auf das an dem Abend der Upscore Awards davon das erste Mal gehört, da ist da, glaube ich, der Post live gegangen. So ziemlich genau. Und da wurde ich das erste Mal angesprochen, ob ich das gehört habe. Ich habe dann einen Blick auf den Post geworfen. Und ich fand es ehrlich gesagt total traurig. Ich bin ja jemand gern, der auch gern ein bisschen provoziert, ja. Und aber was in dem Post so passiert ist an Kommentaren, Das hat für mich so ein bisschen so Facebook-Niveau gehabt, ja, wo irgendwelche Leute dann vollkommen abgehen. Und das hat mich irgendwie total traurig empfunden, weil inhaltlich kann man jetzt drüber diskutieren, wer ist da im Recht oder wer ist da nicht recht. Das ist einerlei, aber dann irgendwelche unqualifizierten Kommentare da breitzutreten, das ist einfach schlecht für unsere Branche, das steht unserer Branche nicht an. Also ich sage jetzt nicht, dass es falsch war von der Katrin zu posten, den Kommentar, weil ich bin auf sie zugegangen und habe mit ihr drüber gesprochen, ob wir den Post runternehmen könnten, weil ich aus Branchenperspektive gedacht habe, das bringt uns so nicht weiter oder zumindest die Kommentarfunktion aushebeln können, weil die Diskussion bringt uns nicht weiter. Ich verstehe das total von ihr, dass sie sich da in einer schwächeren Position gefühlt hat gegen so eine ganze Staffelei von Syndikusanwälten, die halt voll wild gehen. Aber ja, also von alle, die zuhören und bei so einem Thema, wenn man wirklich keine Ahnung hat, sollte man es bleiben lassen oder seine Kommentare auf die Facebook-Funktion verlegen. Ich glaube, das bei LinkedIn tut uns nicht gut. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber hier ein Kommentar, der hat mich komplett geflasht gehabt. Also ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal vertiefen will, weil ich mich wirklich viel damit beschäftigt habe, mit der Thematik. Ja. Aber ich finde es von allen Beteiligten also nicht ganz ideal gelöst. Ich kann am Ende das sagen, ich möchte jetzt nicht dazu sagen, dass Solcom schuld ist, Katrin schuld ist oder ihr schuld ist. Es steht mir auch nicht zu. Aber ist nicht schön. Und ich frage mich, ob das noch so braucht. Nachvertragliche Wettbewerbsverbote sind total rechtens. Ja, eine Firma entscheidet sich, das zu tun. Ich war ein Hays-Mitarbeiter und jeder Contractor hatte das. 12 Monate und dann hat man sich darauf eingestellt. Das muss man als Mitarbeiter auch respektieren, insofern es wirksam ist. Wenn es nicht wirksam ist, ist es eine andere Geschichte. Und dann gibt es sehr viele juristische Sachen wie Vertragsstrafen, die dann da noch hinterherhängen. Ja, aber ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, Simone.
Ja, aber ich glaube, du hast schon sehr viel gesagt und da nochmal auch ein paar Gedanken mitgegeben. Das ist sicherlich ein Aspekt, den man ebenfalls berücksichtigen sollte. Was tut es für unsere Branche? Und gerade die Branche, die ja zu Teilen ja, so ein bisschen ein Imageproblem hat, würde ich mal sagen.
Genau.
Das färbt dann auf andere Teile auch noch ab und solche Diskussionen helfen dabei natürlich nicht, ne? Und alles andere, was du sagst, kann ich genauso auch unterschreiben. Ich würde es jetzt ungern nochmal wiederholen, ja. Und wir stecken jetzt alle auch nicht zu 100% drin, um uns da jetzt auch ein Urteil zu erlauben. Aber ich meine, am Ende ist es auch wieder interessant, ne? LinkedIn ist zwar ein Business-Netzwerk, aber am Ende sind wir doch alle nur Menschen. Und gerade die Posts, die eben entsprechend polarisieren, wo man dann auch andere Positionen dazu einnehmen kann und die halt auch ein bisschen ja, heikler sind, die gehen am Ende dann eigentlich am besten. Ne? Also
ja.
Ist leider traurig, aber ist dann so. Also,
da müssen wir uns selbst alle an die Nase fassen, dass das so ist. Ja, sind ja. Am Ende des Tages alle so ein bisschen sensationsheischende Gaffer auch. Also,
ja.
Auch wenn es jetzt ein bisschen böse klingt.
Ja.
Ist so.
Ja,
also.
Das stimmt.
Und man muss, also ja. Ich kann mich da jetzt wieder in Rage reden, also wenn ich da Freiberufler sehe, Kunden sehe, das müssen wir sowas haben, ja? Können wir das nicht besser machen? Das ist so, für mich ist es so, diese Diskussion, da ist so für mich die Oldschool-Recruitment-Welt, wie es war, als ich reingekommen bin, aber ich eigentlich gehofft habe, dass wir das weitestgehend schon hinter uns liegen haben und jetzt dran arbeiten, dass wir Lebenslinienveränderer, das Getriebeöl der deutschen Wirtschaft sind und nicht, ja, ich sage jetzt nicht, was wir nicht sind, genau das halt.
Okay. Ja, aber gut, dazu auch nochmal so deine Meinung zu hören. Wie gesagt, ich war da auch ein bisschen indifferent und kann definitiv auch jede Position irgendwo einnehmen und grundsätzlich erstmal nachvollziehen. Was anderes, was ich dann nach, das ist jetzt vielleicht ein harter Themenbreak, aber das war dann auch nochmal auf LinkedIn, ist mir das über den Weg gelaufen. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie es war, aber wir haben uns im letzten Podcast auch darüber unterhalten. Ich glaube auch nochmal so die Winner der aktuellen Zeit und die Loser der aktuellen Zeit. Und dann haben wir ja auch gesagt, IT, ne, gerade das Thema IT-Contracting, sehr rückläufig. Und ich meine, es war dann auch ein Thema, dass wir unter dieser Kategorie Sonstige unter anderem auch das Bauthema vermutet haben. Na, was du ja, glaube ich, auch nochmal, ich weiß nicht, ob du dich da nochmal bemühen wolltest, das ein bisschen aufzuschlüsseln, was da reinfällt. Und just ein, zwei Tage später, als ich auf LinkedIn war, habe ich dann wirklich zwei Meldungen auch von Netzwerkteilnehmern gesehen, die vorher im IT-Contracting waren und eben in den Bau gewechselt sind. Also da scheint tatsächlich sich ein bisschen mehr auch zu entwickeln, was ja dann am Ende auch wieder zu den 6 Branchen Gewinnern passt, die dann im nächsten Jahr sich wahrscheinlich positiv entwickeln werden. Ne?
Ja, also da gibt es zwei Dinge. Ich glaube, die Baubranche in den letzten Jahren war auch sehr stark betroffen. Einerseits von hohen Zins, aber das Sondervermögen spielt auch auf Infrastruktur ab. Also eine bestimmte Art von Bau auf jeden Fall.
Mhm.
Und da wird es auf jeden Fall Impulse geben. Und ich glaube, der Markt an sich hat zeigt dann auch Erholungstendenzen, wenn die Gesamtwirtschaft wieder hochgeht.
Ja. Okay, nee, dann, wenn wir sagen, wir haben ja alle, ne, wir sind ja alle jetzt hier vor Weihnachten, haben unsere To-Do-Listen sind noch lang, es gibt viel zu tun. Wenn es ansonsten jetzt erstmal nichts mehr gibt, würde ich sagen, wir schließen so langsam.
Ja. Wie machen wir denn weiter? Was sind deine Neujahresvorsätze, Simone? Teilen Sie mit uns.
Meine Neujahresvorsätze, ich muss erstmal hier das 2025 rumbringen. Da bin ich immer noch mittendrin, aber da können wir gerne dann im nächsten Jahr drüber sprechen.
Okay.
Ich habe gerade, kann ich dir nicht sagen, und Vorsätze ist für mich auch, ich habe keine Vorsätze, wenn, dann setze ich mir Ziele, weil ich sie auch umsetzen will oder ich lasse es. So Vorsätze sind für mich immer so ein bisschen schwammig, so von wegen, ich versuch's mal und registriere dann sowieso Ende Januar, Anfang Februar. Naja, wäre zwar schön gewesen, aber ist am Ende doch nichts geworden.
Also ich suche hier gerade immer noch mein sportlichen Vorsatzziel. Ich habe ja jedes Jahr mein sportliches Ziel.
Oh.
Dieses Jahr diese 5 Kilometer durch den Bodensee geschwommen. Und die nächste Stufe wäre 11. Das traue ich mich ehrlich gesagt nicht ganz. Das wäre zu anspruchsvoll. Da müsste ich viel mehr trainieren, als ich das kann. Also wenn irgendjemand eine Idee hat, irgendwas, was mit Wasser zu tun hat.
Mit
jetzt
Wasser.
Nicht gerade, der Letzte hat mir gesagt, ob ich mit denen auf den Mont Blanc steigen will. Also ich gehe zwar gern Bergwandern, aber das ist mir dann auch schon wieder eine Stufe zu heiß. Ich bin der Familienvater von 3 Kindern. Also ich muss da auch gesund zurückkommen. Also wenn irgendjemand eine Idee mit Wasser hat und eine Challenge, die er vielleicht mit mir machen will, oder ich bin ja ein Vertriebler, ich challenge mich gern mit anderen oder möchte immer besser sein als die anderen, lass es mich wissen. Ich suche gerade noch nach meiner Spot Challenge 2026.
Okay, ja, da bin ich beeindruckt. Bei mir wäre schon eine herausfordernd genug Challenge, 2 bis 3 Mal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, an der ich scheitere. Also bei mir muss es nicht so crazy sein. Ich würde die Challenge 3-mal die Woche Fitness würde ich nehmen und ich glaube, damit habe ich schon genügend zu tun.
Okay. Ich hatte überlegt, ob ich auf der Eiswelle in München surfen gehe.
Aber jetzt geht
sie
ja nicht mehr, ne?
Ja, nicht mehr, also ist es mal weg.
Okay. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, dann über die Weihnachtsfeiertage können wir uns ja Gedanken machen, wie sowohl privat als auch geschäftlich als auch sportlich unsere Ziele im nächsten Jahr aussehen werden. Und dann können wir euch ja im nächsten Jahr wissen lassen, was rausgekommen ist. Beziehungsweise wir, aber vielleicht, André, willst du es nochmal selber formulieren, dass deswegen von meiner Seite erstmal an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ich wünsche dir ganz, ganz tolle Weihnachtsfeiertage. Genieß es, entspann dich, komm mal runter und schöpfe Kraft für alles das, was im nächsten Jahr kommt, und einen fantastischen Jahreswechsel wünsche ich dir. André, was sind so deine Wünsche für unsere liebsten Zuhörer?
Genau das Gleiche, und wie Peter Lustig gesagt hätte, jetzt abschalten.
Das war's schon wieder bei Recruitment on the Road. Dein Podcast am Puls der Staffing-Branche.